Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Maxim Biller ist kein Mann der sanften Töne, schreibt Anna Fromm in der Taz und weiter. In seinen Kolumnen teilt er aus, beleidigt, schlägt auf wenigen Zeilen alles kurz und klein, was ihm zuwider ist. In der vergangenen Woche allerdings wurde es der Wochenzeitung Die Zeit offensichtlich selbst zu viel mit ihrem langjährigen Autor. So viel zu viel, dass die Chefredaktion den bereits veröffentlichten Text wieder depublizierte. Nils Minkmar fasst in der Süddeutschen Zeitung noch einmal zusammen. Zwei Passagen der Biller-Kolumne tun aber besonders weh. Einmal wird die Hungerblockade von Gaza als strategisch richtig, aber unmenschlich bezeichnet. Und am Ende kommt ein Witz, in dem ein Therapeut einem israelischen Soldaten rät, auch weiterhin auf Araber zu schießen. In keinem Feuilleton vom Mittwoch findet sich ein inhaltlicher Unterstützer von Biller, aber trotzdem wird das nachträgliche Löschen, das in Zeiten des Internets ja sowieso nicht funktioniert, einhellig verurteilt. Sabah Nur Schema und Meron Mendel schreiben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Hier stellt sich die Frage, was die Zeit von ihren Lesern hält. Kann man das noch anders verstehen als Bevormundung, wenn man erklärt bekommt, dass einem ein bereits publizierter Text vorenthalten wird, weil er problematisch sei? Minkmar gibt in der SZ folgenden ganz praktischen Tipp. Seit Beginn des modernen Journalismus ergeben sich solche Situationen und es gibt nur eine gute Antwort. Die Einwände und Empfindungen anderer Autoren zu publizieren, also weitere Stimmen, um einen Text zu bitten, anstatt ihn zu löschen. Und so schreibt der SZ-Autor seinen Hamburger Kollegen ins Zeugnis: Die Depublikation von Billers Kolumne ist eine Reaktion aus dem Arsenal der Spießer. Bei der Tageszeitung Die Welt hat man sich am Mittwoch entschieden, das Foto eines Rockers auf die Titelseite der ganzen Zeitung zu drucken, was bei der aktuellen Weltlage tatsächlich eine Ansage ist. Auf dem Foto schrammelt ein blutjunger Neil Young auf der Gitarre und darunter steht ganz melancholisch: Jetzt ist er 79 Jahre alt und hat sein 45. Studioalbum vorgelegt. Weltautor Dennis Sand hat sich dem Künstler angenähert, kurz bevor Young zu seinen womöglich letzten Deutschlandkonzerten nach Berlin, Mönchengladbach und Stuttgart kommt. Fanboy Dennis Sand hat sich sogar extra das Konzert im verregneten norwegischen Bergen angetan, um der Neil Young-Gemeinde in Good Old Germany zu predigen. Es ist nicht nur die schiere Masse an Songs, die das musikalische Gesamtwerk von Young so vielschichtig, komplex und irgendwie auch ungreifbar machen, es ist das Erratische, das Widerstrebende seiner Person. Doch irgendwie wird selbst der Weltkritiker nicht so richtig schlau aus dem kanadischen Musiker. Wer ist der Mann auf der Bühne? Ein verschrobener Einsiedler und genialer Musiker? Ein frustrierter Hippie? Ein trauriger Sänger? Ein politischer Revoluzzer? Oder doch gleich alles zusammen und auch wieder nichts davon? Tja, wenn man das nach 79 Jahren immer noch nicht beantworten kann, dann hilft vielleicht auch kein weiterer Konzertbesuch mehr. In der FAZ berichtet Gina Thomas von der Beerdigung des vor 2 Wochen verstorbenen Pianisten Alfred Brendel. Was erfreulich ist, weil die Nachrufe doch immer nur traurig sind, während diese Zeremonie offensichtlich das Wesen des Verstorbenen noch einmal widerspiegelte. Sein Sohn Adrian erzählte, wie der Vater nach einem der Abschiedskonzerte eine Postkarte mit dem Bild eines inmitten von traurig blickenden Menschen, brüllend lachenden Mannes gezeigt und gesagt habe: Das bin ich, berichtet Thomas von diesem Tag in London, der dem Verstorbenen vermutlich gefallen hätte. Und sie schließt mit den Worten: Die Ironie, dass der K&K-Agnostiker in St. John at Hampstead mit einem klassischen anglikanischen Gottesdienst verabschiedet wurde, dürfte seinem Humor entsprechen.